Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
In 2 Wochen ist Bundestagswahl. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber sonst droppe ich das hier mal. Und man verfolgt so mit Spannung und Aufregung und manchmal auch mit Anspannung all das, was so passiert gerade in der Politik und wie wohl die Prognosen sind und all diese Dinge. Und dann in 2 Wochen, hoffentlich, steht fest, wer Regierungschef wird. Oder vielleicht doch Regierungschefin. Aber genau, wir haben gesagt, wir geben von hier vorne ja keine Wahlprognosen ab. Oh Mann, ey, so ein Sonntag und ich muss mich am Riemen reißen. Also, auf jeden Fall ist es dann so in Deutschland, dass der Regierungschef, der da gewählt wurde, vor den Bundesrat tritt und dort eine Antrittsrede hält. Und das soll so den guten Willen ausdrücken, dass Bund und Länder zusammenarbeiten. Und in dieser Rede legt er dann da so, wer er ist, was er sich vorstellt, was er mit dem Einfluss, der ihm gegeben wurde, anstellen möchte und wie eben so dieses ja, neue Auswirkungen in der Gesellschaft aussehen. Das ist so diese gut gepflegte Tradition in Deutschland. Jetzt möchte ich mal fragen, wer von euch kann so die letzten 3 BundeskanzlerInnen aus dem Stegreif nennen? Wer könnte das? Die letzten 3 Bundeskanzler? Erschreckend wenige, ehrlich gesagt. Okay. Okay, wer von denen, die sich gerade gemeldet hatte, könnte aus deren Antrittsreden im Bundesrat mal eben so zitieren? So, ich habe euch heute eine Rede mitgebracht, die ist schon 2000 Jahre alt, aber selbst Leute, die nicht diese Rede und diesen Regierungschef besonders gut kennen, die könnten Teile aus dieser Rede zitieren, sowas wie die andere Wange hinhalten oder die extra Meile gehen oder so. Es geht um den Regierungschef, der unserer Christusgemeinde auch den Namen gegeben hat. Da habe ich die Pointe schon weggegeben. Es geht um Jesus, der eine Rede hält, die sogenannte Feldrede. Und ungefähr 30 bis 40 Jahre, nachdem Jesus all das gemacht hat, gibt es einen Arzt, der ist Lukas, und der schreibt auf, was da passiert ist. Jetzt klingen 30 bis 40 Jahre ziemlich viel. Für uns ist das vielleicht so übertragbar auf den Fall der Berliner Mauer. Hat den jemand miterlebt? Also einfach, hat da jemand schon mal, ja? Viele, manche haben gelebt. DDR, kennt ihr? Ja? So ungefähr müsst ihr euch den Abstand vorstellen, als würde jetzt jemand etwas über den Fall der Berliner Mauer schreiben. Und dann wird es immer Leute geben, die sagen, ja, da war ich dabei und ich erinnere mich noch, wie das mit der Mauer oder mit Jesus gewesen ist. Und dann gibt es manche, die haben sich hier nicht gemeldet und für die ist es so, nee, weiß ich nicht, aber ich habe davon gehört, dass es das gegeben hat. Und so ungefähr ist die Situation von Lukas. Das erzähle ich deshalb, weil damit auszuschließen ist, dass es leicht wäre, irgendwelche Legenden zu erfinden. Irgendwelche Mythen. Ja, so wie als wenn Jens jemand kommen würde und sagen würde, ja, Berliner Mauer, das haben die Ostdeutschen sich halt sehr gewünscht. Die hatten halt so Träume, wie es weitergeht und die Mauer ist so im Herzen der Ostdeutschen gefallen. Aber wir alle wissen, dass das nicht passiert, nur weil Leute mit Kerzen und Gebeten durch die Gegend gehen. Das weiß man ja. Aber so im Herzen der Ostdeutschen gibt es die DDR nicht mehr, weil die sich das so gewünscht haben. So gehen manche Theologen an die Bibel ran und ich würde sagen, er hat 30 bis 40 Jahre später geschrieben und aus Historikersicht ist das super gut belegt. Wir reden über die Feldrede. Es gibt auch die Bergpredigt, aber die Feldrede ist ein bisschen was anderes. Da kommt Jesus gerade von einem Berg runter und steht dann auf einem ebenen Platz und er ist umgeben von vielen Menschen, noch viel mehr Menschen, als hier jetzt gerade sind. Und viele von denen sind eher arm, denen geht's auch nicht so gut. Da ist vielleicht einer, der hat so einen roten Hautausschlag und der juckt total. Dann gibt's jemand anders, das ist so eine Frau, die hatte mal Probleme gehabt und dann ist sie zum Naturheiler gegangen und seitdem schläft sie ultra schlecht und hat irgendwie so Ängste und gar keine Freude mehr in ihrem Leben und scheut eigentlich auch die Gemeinschaft von Menschen und dann gibt's da so eine Familie, die haben ihr Kind auf dem Arm, so wie manche von euch da hinten und das Kind hat voller Fieber. Und Jesus geht zu diesem Mann, den man eigentlich nicht berühren darf und er fasst ihn an und auf einmal geht diese Rötung weg und die Haut hört auf zu jucken und er ist heil. Er geht zu der Frau, er fasst sie nicht an, weil er weiß, das würde sie noch mehr bedrängen, aber er befreit sie mit einem Wort und auf einmal sind diese Ängste weg. Sie richtet sich auf, sie fängt zum ersten Mal nach langer Zeit an zu lächeln und da ist so eine Freude in ihr. Und dann geht er zu den Eltern, wo das fieberkranke Kind ist und er legt die Hand auf diese fiebernasse Stirn und auf einmal der Schweiß geht, die Temperatur geht runter, das Kind ist geheilt. So ungefähr stelle ich mir das vor. Lukas schreibt dann sogar als Arzt, dass manche zu ihm hingegangen sind und haben Jesus berührt und dann ist da Kraft gekommen und sie wurden geheilt. Wow, das würde ich gerne mal miterleben. Naja, und jetzt stellen wir uns mal diese Situation vor. Du kannst ja deine Augen zumachen, stellst dir vor, so eine ländliche Gegend, es ist hügelig, da ist vielleicht ein Feld oder eine Wiese und viele, viele Menschen. Und ich habe dir so drei versucht, mal so vor Augen zu malen. So, die sind da jetzt und langsam wird das Gemurmel leiser. Und sie merken, Jesus will was sagen. Dieser wundersame Mann, der setzt an, eine Rede zu halten. Und sie sind gespannt, okay, was wird dieser Mann erzählen, wenn schon so Kraft von ihm ausgeht? Und so setzt Jesus an, eine Rede zu halten. Es ist so wie die Grundsatzrede, wie die Grundwerte. Und er sagt, mir ist Einfluss, mir ist Macht gegeben. Und ich forme eine neue Community von Menschen. Und da gibt es andere Werte, Werte, die anders sind als das, was ihr bisher kennt. Und das hören wir jetzt aus Lukas 6, die Verse 20 bis 26.
Jesus sah seine Jünger an und sagte: Glücklich seid ihr arm, denn euch gehört die neue Welt Gottes. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst, denn Gott wird euren Hunger stillen. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zu mir gehört. Dann freut euch. Ja, ihr könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. So wie es euch ergeht, ist es auch schon den Propheten ergangen. Doch wehe euch, ihr Reichen. Ihr habt euer Glück schon auf Erden genossen. Wehe euch, ihr Satten. Ihr werdet Hunger leiden. Wehe euch, die jetzt sorglos lacht. Ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, die ihr jetzt von allen umschmeichelt, werdet. Denn die falschen Propheten waren schon immer beliebt.
Jesus sagt, glücklich zu preisen. Glücklich seid ihr. Jetzt musst du wissen, zu der Zeit, Jesus redet auf Aramäisch und Lukas hat auf dem Englisch der damaligen Zeit, also auf Griechisch, geschrieben. Und das griechische Wort ist Makarios. Makarios? Makarios, nicht so schüchtern. Makarios, dann merkt man sich's besser. Makarios, sagt er. Und ich habe da eine lange Recherche gemacht, die erspare ich euch. Im aramäischen, hebräischen Denken, dem Äquivalent zu diesem Wort, bedeutet das sowas wie das gute Leben. Also gehen zwei Leute die Straße lang und die sehen das Haus und die sagen, boah, das ist ein tolles Haus. Makarios. Ne, die sehen ein tolles Auto von jemandem und sagen, boah, ey, Makarios. Es ist so ein Glückwunsch, so ein Freudenausdruck. So, jemand hat ein Kind gekriegt. Ey, da hinten du, Makarios. Sehr gut. Oder läuft bei dir. So könnte man es übersetzen. Ne? Er gratuliert. Und er sagt, wenn du dich in bestimmten Situationen wiederfindest, Makarios, ich gratuliere dir dazu. Und dann haben wir gehört, gibt es Situationen, vor denen warnt Jesus mit sehr starken Worten. Im Grunde sind das zwei Lebensweisen, die er gegenüberstellt. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde über diese beiden Lebensweisen sprechen. Ich werde die nicht einzeln durchgehen und ich werde einen Gedanken platzieren, nur einen. Und zuerst gucken wir mal, wovor Jesus warnt. Er sagt, wehe. Und man stellt sich das ja so, wenn man das hört als Deutsche oder Deutsche, denkt man so, oh, Jesus eben war noch zu lieb zu dem Kind mit dem Fieber und jetzt hat er einen hochroten Kopf und droht mit dem Zeigefinger und die Schlager da hier oben. So stellt man sich das vor, so als Deutscher. Wehe. Tatsächlich, das griechische Wort why, irgendwie so. Ich habe mir das immer versucht, hier bei einer Griechin abzugleichen. Ist noch work in progress. Also why. Wenn man das im griechischen Wörterbuch nachschaut, dann sieht man, das ist eher so ein Ausruf, ein Ausdruck von Schmerz. Und das passt wieder zu Jesus. Gott schmerzt es, wenn er auf manche Lebenssituationen schaut. Es ist ein Geräusch. So zwischen den Zähnen die Luft einziehen, so. Er guckt, oh, wenn ich das sehe. Oh, wenn ich an diesen Lebensstil, der denkt, oh, Leute, So, das ist dieses Wehe. Genau, so, das kann man sich vorstellen. Und dann klingen auch die Weherufe über diese Städte ganz anders. Nämlich, ah, oh, nee, Hamburg, oh, Leute, so. Wichtig ist, er kritisiert nicht den Reichtum an sich, sondern die Haltung, die dahinter steht und auch bei den anderen Dingen. geht es um die Haltung dahinter. So wenig wie jemand gesegnet ist, nur weil er arm ist, man kann ja auch im Selbstmitleid baden oder Gott verfluchen, wenn man arm ist, so wenig ist jemand nur abgeschrieben oder gleich abgeschrieben, weil er wohlhabend ist. Sondern es geht eine Haltung einher, die dann irgendwann glaubt, ich kann es auch ohne Gott. Es läuft bei mir. Bei mir ist so viel Makarios, ich brauche Gott nicht für ein Leben. Der Römer in Lukas 7, ein Kapitel weiter, sieht man da eigentlich eine ganz schöne Kombi. Der wird nicht arm gewesen sein, aber er tut etwas und macht sich abhängig von Jesus und sagt, ich kann meinen Diener nicht heilen. Und entgegen aller Konvention gehe ich als Römer auf den Juden zu und bitte um Hilfe. Er macht sich abhängig und Jesus gratuliert ihm und sagt, ey, das hast du gut gemacht. Und genauso warnt Jesus aber auch dafür, dass unser Kontostand, unser Komfort, unser Wohlergehen, die Anerkennung bei Menschen uns dazu bringen kann, dass wir denken, bei mir läuft's, ich brauche Gott nicht. Und in der Hinsicht ist Erfolg eine gefährliche Erfahrung. Und Komfort eine gefährliche Erfahrung. Ist nicht schlecht, ist an sich nicht schlecht, keine Sünde oder so, aber es geht ein Risiko damit einher. Es kann uns sogar unfrei machen. Es ist ein Gefahrenpotenzial. Versteht ihr, was ich meine? Ja, so wie schnelles Autofahren. Kann man machen, nicht gut für die Umwelt, kann man aber machen, aber ist gefährlich. Oder wie Alkohol, ne? Kann man machen, kann man aber auch abhängig von werden. Oder rauchen. Ist gefährlich. Und hier möchte ich kurz als Pastor, wie passend, zu der Christusgemeinde Barmbek Süd sprechen. Wenn du Gast hier bist oder die Gemeinde erst abcheckst, lehn dich zurück, das ist jetzt nicht für dich, das ist einfach nur für die Leute, die sagen, hier mache ich mit. Ja? Ich glaube, wir sind eine wohlhabende Gemeinde, so insgesamt gesprochen. Und wir haben viele Leute, die sehr gebildet sind. Manche haben gar nicht aufgehört zu studieren und haben auf einmal einen Doktortitel gekriegt. Und wir wachsen als Gemeinde. Und wenn ich diese Zahlen mir anschaue, dann gibt es immer zwei Reaktionen. Ein Staunen, ich denke so, Gott, was fällt dir ein? Gott, das ist Gnade. Und dann so ein Erschauern, weil ich denke, oha. Hoffentlich kommen wir nicht an den Punkt, dass wir aufhören, leidenschaftlich mit allem, was wir haben, Gott zu suchen und zu bitten, dass er das tut, was nur er tun kann. Und das kann dir auch mit deinen Noten passieren in der Schule, das kann dir auch im Job passieren oder weil du eine richtig geile Altersvorsorge hast, dass du sagst, ja, ich bete immer noch so wie vor 10 Jahren. Läuft bei mir, Makarios. Und vielleicht haben sogar die guten Dinge, die als Segensgeschenk für dich gedacht waren, dich dazu gebracht, dass du Freiheit verloren hast. Und ich möchte mal ganz ehrlich fragen, so wird dein Haus immer schöner und jedes Auto, das du dir kaufst, immer moderner und dein Hobby immer zeitaufwendiger? Makarios, Makarios, aber wird die Zeit über der Bibel und die Zeit im Gebet immer kostspieliger? Wird deine Nachfolge immer zeitaufwendiger? Wächst du jedes Jahr an den Geistesgaben, um die Gemeinde aufzuerbauen? Brennst du heute mehr für Jesus als noch vor 5 Jahren? Dann Makarios, wenn nicht. Und ich sage das als jemand, der jetzt eben, wie ihr gerade erfahren habt, schon ein bisschen länger hier jetzt dabei ist. Am Anfang ist das wie eine Schockwelle, die einen trifft nach dem Studium. Man denkt, ich kann ja gar nichts. Und nach ein paar Jahren hat man halt ein paar Hochzeiten und Trauerfeiern gemacht und man könnte meinen, ich schüttel das so raus. Und die gleiche Gefahr besteht für alle, die über 40 sind. Ja, ich weiß, wie es läuft. Ich mache das so. Suchst du Jesus leidenschaftlich? Bist du abgeklärt? Wächst du geistlich noch? Und deswegen meine eine Frage ist, was kannst du als reifer Christ bewusst tun, um dieser Gefahr der Selbstgefälligkeit zu entgehen, der Selbstzufriedenheit, des ungesunden Selbstbewusstseins? Wir haben beim CGBS-Abend, unserer Art von Mitgliederversammlung, diese Woche gehört, dass da jemand ist, der hat viel, viel Geld weggegeben am Anfang des Monats. Und das ist ja so ein Moment, wo man sagt, muss man nicht machen, kann man machen, aber sich sagen, ey, ich will nicht, dass dieser Götze unserer Zeit mein Herz bestimmt und ich gebe es weg. Ich kenne jemanden bei uns aus dem Leitungs- und Angestellten-Team, immer wenn wir 3 Wochen Fasten und Gebet machen, verzichtet diese Person auf aufputschende Getränke. Das mal Tee, Koffein, was auch immer. Also tolle Getränke, trinke ich auch gerne, um mal zu sagen, ey, ich will nicht, ist ein banales Beispiel, aber ich will nicht, dass das sozusagen mir Freiheit raubt. Ich will frei davon sein. Und das kannst du genauso für Social Media, fürs Rauchen, für Alkohol und alles. Wenn du es nicht schaffst, 3 Wochen ohne diese Sachen zu gehen, dann würde ich sagen, hast du ein Thema. Okay, jetzt gucken wir auf die Spaßseite. Gratulieren, ne? Jesus gratuliert uns und sagt, ey, herzlichen Glückwunsch in der Armut und im Weinen und im Trauern und wenn du ausgegrenzt bist. Hä? Klingt ja total wild, oder? Wie ist denn das gemeint? Wozu gratuliert Jesus da? Zum Spaß am Leiden? Nicht, nee, passt irgendwie nicht. Also was ist es? Es geht um eine geistliche Haltung. Und jetzt kommt ein bisschen Theologie. Also das andere hat auch Theologie, aber das, den ganzen Unterbau zeige ich euch nicht. So, hier ist es jetzt so, wenn du das mal vergleichst, diese Trauer und das Lachen und Weinen und die Armut mit anderen Stellen in der Bibel, im Alten Testament, mit Jesaja oder mit der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, dann wirst du feststellen, der Arme ist nicht nur eine Person, die angewiesen ist auf Hilfe, es ist immer auch jemand, zum Beispiel in der Weisheitsliteratur, die demütig ist und fromm, so ein Prototyp von geistlich habe ich nichts zu bieten, ich bin angewiesen auf Hilfe. Die Traurigkeit ist keine Trauer an sich, Trauer ist auch kein Wert im Reich Gottes, es ist umgekehrt, der Geist Gottes wirkt Freude, aber Traurigkeit in der Bibel ist eine Traurigkeit über den Zustand der Welt und wenn du weinst über Deutschland, dann ist das ein gutes Zeichen. Der Hunger ist nicht einfach ein Hunger an sich. Gott will ja uns das Leben in Fülle geben. Hunger ist in der Bibel immer wieder auch ein Bild für eine Sehnsucht nach dem Wirken Gottes. Bist du da hungrig? Und dann das Ausgegrenztsein. Ja, Gott ist ein Gott, der Menschen zusammenbringt in Gemeinschaft. Also Ausgegrenztsein an sich ist auch kein Wert. Aber Jesus wurde ausgegrenzt aufgrund seiner Verbindung zu Gott, dem Vater. Und wenn du in einer Familie bist, wo Leute sagen, oh, die ist ja eine Sekte, boah, der ist auch ein bisschen wild unterwegs, ein bisschen zu krass. Herzlich willkommen, du hast Gemeinschaft mit Jesus. Makarios! So, jetzt kann man natürlich fragen, boah, spielen denn irdische Faktoren gar keine Rolle? Doch! Jesus ist ja nicht blind, der steht in einer bäuerlichen Gegend. Das ist eher der ärmliche Teil des Landes gewesen, vor Menschen, wo existenzielle Armut, echte Krankheiten ohne medizinische Versorgung, das ist ja eine Realität für ihn gewesen. Er steht vor diesen Leuten und er sagt ihnen etwas, hey, du sollst diese Situation nicht aktiv suchen, aber wenn du da reinkommst, dann kannst du sie umarmen. Denn ich bin König Jesus und ich verrate dir etwas. Jetzt fängt etwas an und das wird nicht so bleiben, wie es ist. Du wirst lachen. Ey, du wirst satt werden. Ich werde einmal dafür sorgen, dass das passiert. Ich verspreche es dir, wenn du dich mit mir eins machst und mir nachfolgst. Es wird passieren. Und in der Zwischenzeit bin ich immer noch König genug, um diese Notsituation zu etwas Gutem zu benutzen. Makarios, wenn du in dieser Situation der Schwäche bist. Makarios. Ich habe das im Urlaub selber so erlebt. Ich hatte gerade Urlaub, eine Woche, da hat man mehr Zeit, weniger Routine. Das ist gefährlich fürs geistliche Leben. Also ich komme dann immer so boah, ins Schlingern. Das funktioniert nicht alles so, wie ich es sonst gewohnt bin. Und ich hatte richtig schöne Momente in dem Urlaub, aber ich hatte auch andere Momente, in denen ging es mir nicht gut. Und dann merkte ich, boah, hier ist diese Anfechtung. Und das war der geistlich intensive Moment, wo ich dann meine Spotify-Playlist angeschmissen habe. Oder Versuchung. Und das war der Moment, wo ich merkte, oh, hier muss ich jetzt beten, sonst wird es ganz doof. Warum waren das die geistlich intensiven Momente? Weil ich da meine Schwäche gespürt habe. Sozusagen meine Armut, meine Not vor Jesus. Und es ist nicht angenehm, es ist nicht lustig, schwach zu sein, aber es ist irgendwie ein Wert im Reich Gottes. Gary Best, das ist ein Kanadier, ein Autor und Pastor, und der hat Folgendes darüber geschrieben. Wir wollen etwas viel Stärkeres, etwas, das wir kontrollieren können, eine Art Formel, die wir anwenden können. Aber das ist viel zu gefährlich. Sieh dir die Zerstörung von Menschen an, die von ihrem eigenen Erfolg in ihrer Macht eingenommen sind. Kennen wir. Gott liebt uns zu sehr, um uns die Kontrolle zu überlassen. Deshalb hat er einen Prozess entworfen, der in der Schwäche wurzelt und die völlige Abhängigkeit von ihm erfordert. Nicht nur, bis wir gelernt haben, wie es geht. Schön wär's. Sondern immer. Das ist die Art und Weise, wie das Leben im Reich Gottes funktioniert. Gott spricht, wir folgen und dann handelt Gott und macht das Unmögliche möglich. Eigentlich hätten wir es gern anders, aber Gott weiß es besser, weil er uns liebt. In Johannes 5 sagt Jesus über sich, der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Also der Sohn ist dann Jesus. Und natürlich kann Jesus jede Menge Sachen machen aus eigener Kraft, aber was er damit sagen will, ist, ich mache mich abhängig von meinem Vater. Ich will nicht aus meiner eigenen Schlauheit heraus agieren, ich will nicht mit meinen eigenen Mitteln laufen, sondern ich will nur das tun, was ich Gott, den Vater, tun sehe. Und das wünsche ich mir auch für uns. Jesus beendet die Feldrede, die ja deutlich kürzer ist als die Bergpredigt, mit einem Bild. Und er sagt, so wer meine Worte hört und danach weitermacht wie bisher, das ist jemand, der baut sein Haus auf den Sand und wenn dann die Flut kommt, wird es weggespült. Aber wenn du meine Worte hörst und versuchst, dich danach auszurichten, dann ist es wie, als würdest du dein Haus auf den Felsen bauen. Und da kann so viel Wasser kommen, wie es will, dieses Haus wird stehen. Damit letzteres bei dir der Fall ist, habe ich drei Fragen mitgebracht. Erste Frage, was ist deine Schwäche und wie ist das eine Einladung, Gott zu begegnen? Überleg mal, was ist deine Schwäche? Vielleicht ist es das Thema Sucht, dann kannst du dir professionelle Hilfe holen. Aber dann würde ich dich so ermuntern, in eine unserer vielen Kleingruppen zu gehen und jede Woche aufs Neue zu sagen, ich habe es halt wieder nicht hingekriegt. Aber 1. Korinther 13 sagt, Liebe verliert nie den Glauben, verliert nie die Hoffnung. Und dann beten die halt so lange bis in die Ewigkeit für dich oder bis es weg ist. Aber sie beten für dich, weil du einen Ort hast, wo du sagen kannst, ich bin unterwegs, aber ich will das nicht mehr. Wie kannst du da Gott begegnen? Vielleicht ist es das Thema Prioritäten und du merkst, boah, ich hatte so gute Pläne im Dezember und dann kam der Januar und dann war alles wieder durcheinander. Und du kannst so eine Zeit des Fastens einrichten, wo du bewusst reduzierst und sagst, Gott, ich gebe mich bewusst in so eine Situation der Schwäche und Abhängigkeit von dir und ich will ein Leben führen, das abhängig ist von dir. Ist besonders spannend in einer Zeit, in der alles so schnell verfügbar ist, in dieser Mikrowellengesellschaft, Instant-Gesellschaft, zu sagen, Gott, ich geh den anderen Weg, um mich bewusst abhängig zu machen von dir. Oder ist das Thema Anerkennung, oh, was für ein großes Thema in einer Zeit von Social Media und so. Weil du merkst, ey, Anerkennung ist schön, aber ich brauche das ein bisschen zu sehr. Und du kommst in so ein Konkurrenz- und Vergleichsdenken rein. Wie wäre es, wenn du Folgendes tust? Jesus sagt über Gott, den Vater in der Bergpredigt, er ist ein Gott, der im Verborgenen sieht. Und du überlegst dir Dinge, die du tust, die Gott liebt und die nur er sieht. Und du tust sie, weil seine Anerkennung genug ist. Oder du lobst bewusst Leute, mit denen du in so ein Konkurrenzdenken kommst. Ich kenne das noch, als wir so ganz kleine Kinder hatten. Da war dann so Thema, man hat sich gesehen und so, oh, mein Kind kann schon den Kopf heben. Meiner dreht sich schon. So, ne? Dann die so, dann sagen, ey, du bist eine tolle Mutter. So einfach Lob weggeben, um diesen Götzen wegzuschieben. Ey, ich feiere es, was für ein Vater du bist. Nicht in diese Spirale reingehen. Ich möchte das nicht. Ja. Zweite Frage, was ist ein unmögliches Gebet, das du mal sprechen könntest, um dich abhängig zu machen von Gott? Wieder, hier sitzen so viele schlaue Menschen, so viele High-Performer, ihr habt Geld und könnt alles Mögliche machen. Aber was wäre eine Sache, die jetzt nicht dumm ist, aber wenn die passiert, würdest du wissen, ah, das ist Gott. Das ist jetzt nicht einfach, weil ich viel Erfahrung habe. Ich bin seit 20 Jahren mit der gleichen Frau zusammen und ich glaube, wir könnten gegenseitig eine Liste schreiben, was der Herr alles beim anderen verändern soll. Mein unmögliches Gebet ist, Heiliger Geist, verändere du mich. Und du darfst alles haben, du darfst den Job haben, du darfst alles mit mir machen, um mich zu verändern. Denn das wünsche ich mir. Und das ist ein gruseliges Gebet, wenn man das ernst meint. Was ist dein mutiges, dein unmögliches Gebet? Abhängig machen, in die Schwäche gehen. Und dann die dritte Frage, wo trauerst du, wo leidest du vielleicht, weil du Jesus mit allem nachfolgen willst? Und das ist so stark, ne? Jesus sieht das. Er ist ein Gott, der im Verborgenen sieht, wo du vielleicht einen Preis zahlst, den kein anderer sieht. Und er sagt, das bleibt nicht so. Wenn du krank bist, wenn du in der Krise bist und in der Not bist, dann ist es entweder die Not oder sogar geistliche Mächte, die dir vorgaukeln wollen, das bleibt jetzt so. Du bist die Kranke. Das geht nicht weg. Du bist halt einsam. Das bleibt so. König Jesus kommt hier an der Feldrede, Lukas 6, und er sagt, es bleibt nicht so. Du wirst lachen. Du wirst satt werden. Du wirst nicht einsam bleiben. Warum? Weil ich ein König bin, der Allmächtige. Ich werde es ändern. Und was mir so hilft, ist zum Beispiel mit Philipp ab und zu davon zu träumen, wie es im Himmel wird. Und wir reden dann darüber und sagen, ey, das wird es im Himmel nicht mehr geben. Lachen wir nur. Komm, wir nehmen das nochmal mit zur Heiligung hier eben so. Nicht groß ärgern, aber das wird es dann nicht mehr geben. Und sich ab und zu mal zu sagen, ey, es bleibt nicht so. Vielleicht bleibt die Krankheit, bis ich 80 bin, aber sie wird nicht bleiben. Ich bin nicht der Kranke. Ich bin nicht der Arme. Ich bin nicht die Traurige. Ich bin nicht die Einsame. König Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Entweder macht das jetzt oder aber in der Ewigkeit. Darauf vertraue ich. Es ist ein anderer König. Der dreht die Werte um und er sagt, ey, Unabhängigkeit solltet ihr kritisch betrachten. Self-made man, self-made woman. Aber Abhängigkeit von Gott ist was Gutes. Und dann liest du dieses coole Buch weiter und du kommst zu Lukas 15 und dann geht's da um Geschichten, wo eine Münze verloren geht und ein Schaf verloren geht und ein Mensch verloren geht. Und das sind alles Bildgeschichten sozusagen. Und man fragt sich, okay, wer ist denn der, der nicht zu finden ist? Und wer ist der, der sich auf den Weg macht? Und man möchte ja meinen, okay, ich bin der, der sich auf den Weg macht, um Gott zu suchen. Und ich gehe auf den Berg und ich pendel irgendwo und meditiere mich irgendwo hin und streng mich richtig an, um Gott zu finden. Und die Story von Jesus ist wieder eine Umkehr. Es ist jedes Mal Gott, der sich auf den Weg macht, um diesen kostbaren Menschen zu finden und nach Hause zu bringen. Du bist die Perle, für die Jesus alles verkauft, um sie bei sich zu haben, in Matthäus 13. Alles, was wir hier tun und alles, was du aufgrund von dieser Predigt tun wirst, ist nur eine Reaktion auf das, was Christus bereits getan hat. Jede Armut, die du umarmst, jede Schwäche, die du umarmst, jede Trauer, wo du sagst, das nehme ich an, ist nur eine Reaktion auf einen Gott, der zuerst für dich die Trauer gewählt hat, für dich die Armut gewählt hat, für dich die Schwäche gewählt hat. Wisst ihr, die Kernbotschaft, die gute Nachricht von Jesus ist ja nicht, ey, du bist ein Idiot, Gott hat Ansprüche, streng dich an. Die gute Botschaft, das Evangelium, wovon wir begeistert sind, ist, du bist Gott alles wert gewesen. Weißt du, wie viel du Gott wert bist? Und das ist doch abgefahren, dass der Gott des Universums, der souveräne Weltenherrscher, dem gehört alles, dem gehört dein Geld, dem gehört alles, alles, was du hier siehst auf der Erde. Eine Sache gehört ihm nicht, aber die will er. Deine volle Hingabe. Aus irgendeinem Grund hat er entschieden, das darfst du entscheiden. Aber ich möchte das. Ich möchte so gerne, dass wir in einer engen Verbindung miteinander unterwegs sind. Die eine Sache, die Gott will, ist, dass du sagst, Gott, ich will dich zurücklieben. Ich will antworten auf deine Liebe. Und das ist so mein Wunsch für mich und das ist mein Wunsch für uns und das ist mein Wunsch für die Christusgemeinde, dass nicht Leute am Ende sagen, boah, ich habe da diesen Podcast gehört und das waren irgendwie inspirierende Predigten. Ich will, dass Leute sagen, da brennt was, weil Gott brennt vor Liebe. Ich will, dass Leute sagen, boah, das war aber raffiniert, dieser Gedankengang und wie er das rhetorisch, nein. Es ist ein Gott, der Feuer ist, voller Liebe. Und mein Traum und mein Wunsch ist, dass hier Männer und Frauen sind, die sagen, wir sind nicht abgelöschte Deutsche, die es besser wissen. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die es eben nicht drauf hat, aber die so von ganzem Herzen dankbar dafür ist, dass es einen Gott der Gnade und der Liebe und der Hoffnung und der Ewigkeit gibt. Meine Güte, mit dem darf ich leben? Wow, alles für ihn, alles, alles für ihn. Stand nicht im Skript, jetzt wird gebetet, dann beten wir ihn an. Okay, Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Ich glaube, ich habe was vergessen, aber du weißt, dass was wichtig war, das kannst du in die Herzen reinschreiben. Was für ein König, der mit einer anderen Botschaft kommt. Jesus, diese Welt ist verrückt, sie ist crazy, aber du hast gesagt, es wird nicht so bleiben. Das Beste kommt erst noch und daran machen wir uns fest, in unserer Krankheit, in unseren schlechten Träumen, in den Gebundenheiten, in denen wir stecken. Du hast einen Weg für uns. Zünde unsere Herzen an. Jesus, ich bete für kalte Herzen, dass sie neu diese große Retterliebe entdecken. Jesus, ich bete gegen jeden Anflug von Gesetzlichkeit, gegen jeden Anflug auch von Selbstzufriedenheit und Selbstgerechtigkeit. Das soll hier keinen Platz haben. Wir wollen wie Kinder vor einem liebenden Vater stehen, der was Cooles für sie geplant hat. Und wir wollen dir so gerne folgen, Herr. Auch wenn wir es oft nicht hinkriegen. Du hast Gnade, du suchst nach uns. Was für eine Botschaft. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm und such dir deine Leute heute Morgen.
geh du durch die Reihen. Bekehre Herzen. Zünde Liebe an. Oh, so schön, dich zu haben, Jesus. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.